Wir werden uns heute einen ganzen neutestamentlichen Brief widmen. Ich werde ihn in seiner vollen Länge vorlesen. Also macht euch gefasst auf den Philemon-Brief, der doch sehr kurz ist. Also nochmal Glück gehabt. Glückselig seid ihr. Also Philemon. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, Philemon, dem Geliebten, und unserem Mitarbeiter, und Apphia, der Schwester, und Archippus, unserem Mitkämpfer, und der Gemeinde, die in deinem Haus ist. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich ziemt, bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen, als ein solcher, wie ich bin, Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe, in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Den habe ich zu dir zurückgesandt, ihn, das ist mein Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir diene in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen sollst, nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du, Philemon, mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben. Und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge. Denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, mein Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Ich gestehe, als ich vor einigen Jahren diesen Brief las, in meiner Bibel lese, da hatte ich so mit ein paar Kumpels so einen Gebetskreis. Wir hatten uns während des Studiums jeden Morgen getroffen, um über unsere Bibellese zu sprechen und zu beten. Und dann bin ich zu meinen Kumpels hin und der Philemon war diesmal dran. Und dann habe ich so zu denen gesagt, also bei aller Liebe, ja, steht zwar in der Bibel, aber für mich kann dieser Brief auch verschwinden. Weil ich überhaupt gar keinerlei Anwendung sehe in diesem Brief für mich. Irgendwie war das für mich so ein Ding zwischen Paulus und Philemon und einem gewissen Onesimus. das war so ein persönliches Ding, das hatten sie miteinander anscheinend geklärt, aber was hat das mit mir zu tun? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vermute, dass die wenigsten von euch einen Sklaven zu Hause haben. Und erst recht, dass dieser Sklave entflohen ist und dass ihr euch heute Morgen darüber ärgert, wo ist dieser Sklave hin? Und noch viel mehr, dieser Sklave ist weggelaufen, weil er euch was geklaut hat. Ja? Denn das ist die Situation. Dieser Onesimus war der Sklave von Philemon. Ist ein bisschen tricky mit den Namen, ich weiß. Paulus, Philemon, Onesimus. Onesimus, der Sklave von Philemon. Tut irgendein Unrecht als Sklave und läuft weg. Läuft von Philemon weg. Philemon ist sauer, dass sein Sklave weg ist, weil das Recht hat er nicht. Er gehört ihm sozusagen. Übrigens ist es so, dass nicht immer alle Sklaven immer durchgehend ausgepeitscht wurden. Sklaven hatten zu neutestamentlichen Zeiten teilweise sogar sehr gute Stellungen, konnten teilweise Managerposten einnehmen. Aber sie hatten trotzdem diese Unterordnung unter ihrem Herrn. Und der ist, der Onesimus einfach, dieser Unterordnung ist er einfach entflohen und hat anscheinend noch irgendein Unrecht begangen. So, und das ist jetzt einige Zeit her, dieser Onesimus ist davon und hat dann den Paulus kennengelernt. Sklaverei ist nicht unser Thema, hoffe ich. Meins ist es nicht. Aber im Gespräch mit meinen lieben Brüdern in meinem Gebetskreis, die haben mir gesagt, Walmer, aufgepasst, dieser Brief ist so kostbar, weil es hier um Feindseligkeiten untereinander geht. Jeder Mensch in diesem Raum, jeder von uns kennt es, wenn es Feindseligkeiten untereinander gibt, wenn es Unversöhnlichkeiten gibt, wenn es Streit gibt, der unüberwindbar scheint, wenn ich so richtig böse bin auf meinen Nächsten, der mir Unrecht getan hat und ich vielleicht voller Rache bin. Ich sehe niemanden, der Protest erheben möchte. Wir kennen das alles und dieses Problem steht im Zentrum. Nicht das Problem der Sklaverei, das ist auch ein interessantes Thema, aber in erster Linie geht es um Feindseligkeiten zwischen zwei Männern, Philemon und Onesimus. Und der Paulus nimmt sich diesen Konflikt an und schreibt jetzt diesen Philemon und anstatt, was wir oft gerne tun, gleich zu unserem Konfliktpartner hinzugehen, und ihm eine zu watschen, zack. Das Problem ist, das macht Paulus nicht. Ganz zu Anfang ist überhaupt nichts Problemorientiertes. Der Paulus legt erstmal eine Grundlage für das, was er vorhat. Er legt quasi dem Philemon den roten Teppich aus. Das tut er in den Versen 4 bis 5. Ich danke meinem Gott, indem ich allerzeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast. Wow, was sind das für Worte? Wie schön ist sowas zu lesen, ja? In der letzten Woche wurde ich von einigen Personen, auch aus der Gemeinde, sehr ermutigt. Durch persönliche Worte oder auch durch E-Mails. Und das tut richtig gut. Wenn man ermutigt wird, wenn gesehen wird, was man leistet oder vielleicht auch mal nicht leistet, aber wenn da Trost reinkommt, wenn da Ermutigung reinkommt, wenn Dankbarkeit reinkommt. Und Paulus macht das. Der geht auf Philemon sozusagen mit seinem Brief zu und sagt, ey, ich denke jedes Mal in meinen Gebeten an dich. Jedes Mal. Und ich muss immer daran denken, dass an deinen Glauben und an deiner Liebe. Das muss dem Philemon runtergegangen sein wie Öl. Der wusste ja noch nicht, was noch kommen wird. Aber das ist erstmal schön zu hören. Und für mich ging hier etwas in diesem Brief, genau in diesen Versen auf, ein geistliches Prinzip in Vers 5, was ich eigentlich sehr schnell überlese, aber mit der Beschäftigung im Studium ist mir was Krasses aufgefallen. Was gedenkt, worüber sind Paulus in seinen Gebeten nach? Über, passt auf,
wird deine Liebe und von deinem Glauben, den ich gehört habe, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast. Wir haben hier vier Hauptbegriffe. Als erstes steht Liebe und dann Glaube und dann Jesus und dann die Heiligen. Leute, und damit sind nicht die Päpste unter uns gemeint. Vielleicht ist es neu für dich. Aber im Neuen Testament sind die Menschen die Heiligen, die Jesus Christus geheiligt hat. Und nicht die irgendeine kirchliche Institution selig oder heilig spricht. Allein das Urteil Jesu Christi über dein Leben ist entscheidend, über deine Stellung. Das bedeutet, die Heiligen sind die Christen, die Geschwister von Philemon. Anscheinend war es eine Art Leiter, der um sich Leute geschart hat und sie betreut hat. Ihnen ja vielleicht wie so ein kleiner Pastor unterwegs war. Okay, Liebe, Glaube, Jesus, die Heiligen. Ich finde es voll spannend, welche Reihenfolge Paulus hier wählt. Die ist nämlich auf den ersten Blick überhaupt nicht schlüssig. Was bezieht sich denn worauf? Worauf bezieht sich die Liebe? Worauf bezieht sich der Glaube? Danach kommt Jesus und Heilige. Jetzt lass uns das mal kurz durchspielen. Wir haben am Anfang die Liebe. Bezieht sich die Liebe auf Jesus? Ja, das passt. Wir sollen Jesus lieben. Dann haben wir den Glauben. Bezieht sich der Glaube auch auf Jesus? Ja, das passt auch. Man soll an Jesus glauben. Okay, dann könnte man jetzt denken, beide Begriffe beziehen sich, zumindest das, was der Philemon lebt, beziehen sich auf beide Paare, auf beide Personengruppen sozusagen. Neues Spiel. Liebe an die Heiligen, also seinen Nächsten zu lieben? Ja. Glaube an die Heiligen, das passt nicht so ganz. Das wird dadurch nicht besser, weil man könnte sagen, er sagt Liebe, Glaube und dann in der gleichen Reihenfolge, was damit verbunden ist. Aber Glaube steht irgendwie als zweites und Jesus steht als erstes in der Personengruppe. Und das ist ganz interessant, der Paulus macht das immer wieder. Ich weiß, es ist ein bisschen theoretisch, aber aufgepasst, es wird noch gut. Wir haben außen die Begriffe Liebe und die Heiligen. Und in der Mitte haben wir den Glauben und Jesus Christus. Paulus macht das immer wieder, dass er seinen Satzbau wie in einer Art konzentrischen Kreisen aufbaut. Wenn ich jetzt hier mal einen Tropfen Wasser hier rausnehme aus dem Glas und einer reinfällt, ja, und das ein bisschen besser zu sehen wäre, dann würden wir sehen, dass wenn der Tropfen in das Glas hineinfällt, dass von diesem Zentrum dann Wellen ausgehen. Immer mehr Wellen. Diese Wellen haben Auswirkungen. Aber diese Auswirkungen wird es nur geben, wenn es in diesem Zentrum einen Schlag gab. Wenn da etwas in die Mitte hineingefallen ist, wenn im Zentrum eine Kraft ist, die sozusagen auf das Wasser schlägt und erst dann kommen die Wellen. Und das ist das Spannende in diesen konzentrischen Kreisen. Allein in Vers 5, was Paulus hier macht, er sagt, im Zentrum deines Wesens steht der Glaube an Jesus Christus. Das ist dein Zentrum, das ist die Quelle und dafür bin ich dankbar. Von dieser Quelle gehen Ströme des lebendigen Wassers aus. Ja, Ströme gehen aus. Das ist die Liebe an die Heiligen. Das ist phänomenal, was Paulus hier in diesem Satz Satzbau machen möchte. Wir Christen und viele Kirchen tendieren dazu, das soziale Engagement so stark zu pushen, so stark ins Zentrum zu stellen, dass sie die wahre Quelle, von der die Nächstenliebe fließt, im Prinzip verstopft wird. Und die Auswirkung wird zum Zentrum gemacht. Man konzentriert sich so auf soziale Aktivität, auf sogenannte Nächstenliebe, dass aber eigentlich die Kraft, von der das kommen muss, wie Paulus es hier aufzeigt, völlig fehlt. Unsere Nächstenliebe wird ohne das Zentrum in Jesus Christus, ohne diesen starken und diese starke Kraft im Evangelium, dass der Glaube an Jesus Christus, wenn dieser Glaube fehlt, wird am Ende unsere Nächstenliebe, unsere soziale Aktivität, wird irgendwann kalt werden, wird blutleer werden. Wir werden irgendwann den Menschen nichts mehr geben können, weil mit unserer Liebe ist es dann irgendwann zu Ende. Ich habe vielleicht ein gewisses Maß an Liebe, das ich aufbringen kann. Aber wenn ich mit außerordentlichen Situationen konfrontiert werde, und der Philemon wird jetzt gleich mit außerordentlichen Situationen konfrontiert, wird diese Liebe nicht mehr reichen. Wenn es große Feindschaften gibt zwischen mir und einer anderen Person, ich brauche eine Quelle, die so viel Liebe in sich hat, dass ich diese Quelle anzapfen kann und Ströme fließen können. Der Paulus macht das nicht ohne Grund. Er zeigt im Prinzip, Philemon, ich sehe in deinem Leben, dass das größte Gebot erfüllt wird. Jesus wurde mal gefragt, was ist das größte Gebot? Vor einigen Monaten hatten wir mal eine Predigt dazu. Wer weiß es noch? Was hat er da geantwortet? Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Doppelgebot. Die Beziehung zu Jesus Christus steht an erster Stelle und von dort aus fließt es zu deinem Nächsten. Das macht der Paulus hier. Philemon, ich sehe, dass deine Quelle intakt ist. Die Herzen der Heiligen werden durch dich erquickt. Das schauen wir uns gleich an. Ich sehe, dass du auf dem richtigen Kurs bist. Das, was Jesus gesagt hat, das, was Jesus sich gewünscht hat, genau das sehe ich in deinem Leben und Menschen zehren davon. Wenn Menschen zu dir kommen, werden ihre Herzen erquickt. Was ist das für ein Deutsch, bitteschön, ja? Schauen wir uns das mal kurz an. Die Herzen der Heiligen werden durch dich erquickt. Vor einigen Wochen hatten wir eine lange Predigtreihe über das Herz. Und wir hoffentlich noch viele wissen, bedeutet der Begriff Herz im Neuen Testament und auch im Alten Testament im Prinzip übersetzt, würde der Paulus eigentlich sagen, denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe in Vers 7, weil die Eingeweide der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Die Eingeweide werden erquickt. Also das, was einen Menschen ausmacht, das tiefste Zentrum, das, was einen bewegt. Für den Hebräer ist es Sitz der Gefühle. Ja? Alles, was hier abgeht. Wenn Menschen zu dir kommen, dann hast du eine Auswirkung auf das, was sie ausmacht, auf ihr Zentrum. Du bist nicht irgendwie oberflächlich. Du versuchst die Leute nicht einfach abzuspeisen und irgendwie ein bisschen Nächstenliebe zu spielen, sondern du widmest dich den Menschen komplett, gehst voll in sie hinein. Dich interessiert nicht nur ihre Fassade, dich interessiert ihre ganze emotionale Welt, alles, was sie wollen, was sie sich wünschen. Und hier möchtest du Liebe hineinbringen. Okay, diese Herzen, diese Eingeweide der Christen, ja, werden erquickt. Ein super frommes Wort. Man kann dieses Wort auch schön anders übersetzen. Erquicken kann so viel bedeuten wie erfrischen, erneuern, Ruhe geben. Und mein Favorite in dieser Passage wäre, du hast die Herzen der Christen, du hast es den Herzen bequem gemacht. Hey, ist das interessant? Du erquickst Herzen, du machst das Herzen bequem. Was ist das für eine Symbolik? Was ist Philemon für ein Mann gewesen? Ich möchte auch ein Philemon sein, ehrlich. Ich wünsche mir so sehr für mein Leben, dass wenn Menschen zu mir kommen, wenn sie mit mir sprechen, wenn sie Zeit mit mir verbringen, wenn sie sich auf mich einlassen, dass ihr Herz nicht aufgewühlt wird, voller Stress beladen und jetzt muss ich noch das machen und der bringt mich voll durcheinander und wow, sondern dass das Herz zur Ruhe kommt und sozusagen ein warmes Plätzchen bekommt. Diese Geborgenheit, Bequemlichkeit. Das kann er aber auch nur sein, weil er seine Verbindung, sein Glauben in Jesus hat. Deswegen kann das den Herzen gemütlich machen. Denkt mal darüber nach, über dieses Bild in der kommenden Woche, wenn ihr mit Menschen unterwegs seid. So wie ihr redet, wie ihr sprecht, wie ihr guckt, wie ihr handelt, wie ihr über euren Nächsten dann redet, wenn er aus dem Raum geht. Sind wir Personen, wo Menschen sagen, mein Herz kommt hier zur Ruhe? Hier wird es bequem. Ich meine damit nicht, dass man unbequeme Wahrheiten hinauswerfen sollte. Das würde nämlich zu dem Philemon-Brief gar nicht passen, dazu kommen wir jetzt gleich. Aber sind wir Menschen, wo andere Leute andocken können und sagen, ja, hier ist ein warmes Plätzchen, hier will ich sein. Hier wird mein Herz erquickt. Das alles sieht Paulus in diesem genialen Philemon. Aber er bleibt nicht dabei stehen. Jetzt kommt es nämlich. Nach dem Lob kommt die Konfrontation. Vers 8 bis 14. Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich ziemt, bitte ich doch viel mehr um der Liebe willen als ein solcher, wie ich bin, Paulus der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Den habe ich zu dir zurückgesandt. Ihn, das ist mein Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir diene in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat oder deine gute Tat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig sei. Wir wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist zwischen Flucht von Onesimus und jetzt diese Konfrontation mit dem Brief. Aber ich stelle mir vor, der Philemon kriegt diesen Brief und wird von seiner Vergangenheit, egal wie lange sie zurückliegt, wird von seiner Vergangenheit irgendwie eingeholt. Er wird nicht nur von seiner Vergangenheit irgendwie eingeholt, sondern jetzt fällt das Wort, was in Philemon alles zum Brodeln bringt, Onesimus. Das ist für den Philemon das Hasswort in diesem Brief. Onesimus. Warum sage ich das? Wenn Philemon so unterwegs gewesen wäre, dass er gesagt hätte, ey, weißt du was, Jesus hat mir vergeben, Onesimus, ich vergib dir auch. Ist überhaupt kein Problem. Wenn die Sache so einfach wäre, dann hätte Paulus nicht zur Feder gegriffen. Und Paulus sieht, dass hier ein krasses Problem ist. Er kennt diesen Onesimus, er hat ihn kennengelernt und möchte ihn wieder zurücksenden. Er möchte eine Versöhnung stattfinden lassen. Und er weiß, wenn ich diesen Onesimus einfach zurücksende, ohne einen Brief, ohne einen krassen Appell an Philemon, dann wird das nicht gut enden. Denn dieser Typ ist eigentlich sein Sklave. Wie wird er mit ihm umgehen? Paulus hat Angst um Onesimus. Paulus hat Angst um sein Kind. Und dieses Wort muss bei dem Philemon etwas produziert haben. Und er erwartet von ihm, hey, ich möchte, dass du eine neue Beziehung zu ihm eingehst. Warum kann er das von ihm erwarten? Paulus selbst hat zu diesem Mann, der anscheinend irgendwie ein Verbrecher und Lügner ist, zumindest ein Dieb und Betrüger, zu ihm hat er eine gesunde Beziehung aufbauen können. Eine liebevolle Beziehung hat er zu ihm aufgebaut. Denn es heißt in Vers 16, er nennt ihn einen geliebten Bruder. Onesimus ist jetzt ein geliebter Bruder. Onesimus taucht noch ein zweites Mal im Neuen Testament auf. Im Kolosserbrief. Dort nennt Paulus ihn erneut Onesimus und bezeichnet ihn wieder als einen geliebten und einen treuen Bruder. Der Philemon muss sich gedacht haben, wie bitte? Treu? Alles andere als das. Meine Erfahrungen haben mir mit dieser Person gezeigt, dass er nicht treu ist. Und weil er nicht treu ist, ist er auch nicht liebenswert. Und ich habe ein Recht darauf, auf meinem Podest zu stehen und meinen verurteilenden Finger zu heben und auf ihn zu zeigen. Und er ist es nicht wert, dass ich ihm vergebe. Denn er hat mir Unrecht getan. Ich bin im Recht. Ich bin Christ. Bei mir werden Herzen erquickt. Aber Paulus entwickelt eine Liebe zu diesem Mann. Ist das nicht ein Zufall, dass Onesimus von Philemon flieht? Wohlbemerkt, er hat überhaupt keinen Glauben an Jesus Christus, der Onesimus, als er bei Philemon war. Und dann rennt er weg, Kilometer, über Kilometer. Und dann trifft er auf Paulus im Knast. Also was ist das bitte schon für ein Zufall? Dass Onesimus ausgerechnet zu dem Mann kommt, der eine Verbindung zu seinem alten Herrn hat. Und hätte er geahnt, der will mich irgendwann wieder dahin schicken. Was ist das für eine Führung Gottes, bitteschön? Gott konfrontiert Philemon höchstpersönlich mit seiner Vergangenheit. Gott lässt die Vergangenheit nicht ruhen. Gott möchte Versöhnung. Gott möchte Aufarbeitung. Gott möchte verbinden das, was getrennt ist. Gott möchte es. Und deswegen lässt Gott die Wege so führen. Das ist krass, dass der im Knast dann den Paulus sieht. Warum ausgerechnet Paulus? Paulus sagt, ich könnte dir jetzt hier mit Freimütigkeit, im Englischen gibt es dieses Wort Boldness, Freimütigkeit. Im Englischen hört sich irgendwie besser an. Ich kann mit meiner Stellung dir sagen, du sollst ihn aufnehmen. Das mache ich nicht. Ich appelliere an deine Liebe, die ich woanders sehe. Und ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe, in den Fesseln. Gott macht hier was ganz Interessantes. Der Sklave Onesimus trifft auf den Gefangenen Paulus. Ein Gefangener und ein Sklave sitzen bei Kaffee und Kuchen im Knast zusammen und halten ein Schwätzchen. Gott schenkt dem Onesimus einen Mann, der nicht von oben herabkommt, sondern irgendwie, die haben irgendwie was auf einmal gemeinsam. Versteht ihr, was ich meine? Die sind irgendwie mehr oder weniger, ja? In der gleichen Situation. Sie beide kommen irgendwie aus einer Situation, wo sie Unfreiheit irgendwie erleben anscheinend. Abhängigkeiten. Und in dieser Situation holt Gott den Onesimus ab. Und dann findet Paulus solche starken Worte, dass ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe, in diesen Fesseln. Also ich bin hier im Knast, weil ich an Jesus glaube und an dieser Position, in meiner Stellung, die ich jetzt habe als Gefangener, habe ich ihn gezeugt. Was sind das auch für Worte? Worte, die sich nicht geziemen. Mal ehrlich, wer redet so? Wenn ich das euch sagen würde, ja, ich habe ein Gespräch gehabt und jemand ist zum Glauben gekommen. Übrigens habe ich den gestern gezeugt. Was ist das für eine intime Sprache, die Gott hier im Neuen Testament verwendet? Zu Menschen, die die gleiche Verbindung zu einem gleichen Gott haben. Er wird gezeugt. Gottes Wort ist so intim. Petrus setzt noch eins drauf. Er sagt in seinem Brief, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Der Moment der Wiedergeburt, des erstmaligen Glaubens an Jesus, wow, du bist Gott und ich gehöre dir, du bist mein Verlangen, ist vollgespickt von Vokabeln der Sexualität. Das wollen wir gar nicht hören, weil wir dafür viel zu fromm sind. Aber das Neue Testament spricht so und zeigt damit auch, welche intime Beziehung Jesus Christus mit uns selber führen möchte. Und welche intime Beziehung wir untereinander führen sollten. Obacht, als Brüder und Schwester. Ich bitte dich für mein Kind, diesen geliebten Bruder. Paulus wird hier zu einem Modell, wie man zerstrittene Parteien wieder zueinander führen kann. Und Leute, Paulus ahmt hier jemanden nach, der es ihm vorgemacht hat. Jesus Christus, der als allmächtiger Gott auf die Erde kommt und Mensch wird, holt uns auch irgendwie da ab, wo wir stehen. Und will uns mit jemandem verbinden, der über uns steht. Und bringt uns in diese krasse Beziehung, in diese krasse Einheit. Jesus Christus wird Mensch, macht sich klein und führt zu dem Vater im Himmel. Und Paulus sieht das bei Jesus, wie er gehandelt hat. Und sagt sich, ich könnte jetzt hier auftreten wie ein Apostel. Meine geistigen Muskeln sprechen für mich. Ich bin ein Gefangener. Und ich strecke mich aus zu diesem Mann und möchte zu dem anderen Mann verbinden. Das ist wunderbar. Was wir hier an Evangelium sehen, nach dem eingehenden Studium dieses Briefes, dachte ich, wie blöd konnte ich sein zu sagen, dieser Brief könnte raus. Dieser Brief strotzt vor Evangelium in der Praxis. Strotzt davor. Die liebevolle Beziehung zwischen Paulus und einem Verbrecher Onesimus gründet sich nicht in der Selbstgerechtigkeit von Onesimus, dass der sich irgendwie ausreden würde, ich bin gar nicht schuld irgendwie, die Umstände waren halt irgendwie so. Nein, in Jesus, in der Vergebung, die Gott einem Menschen gibt, gründet sich diese neue Beziehung. Weil ich eine erneuerte Beziehung zu Gott habe, kann ich erneuerte Beziehungen zu Menschen haben. Und weil Onesimus jetzt selber mit Gott versöhnt ist, ist es irgendwie naheliegend, dass er den unversöhnten Beziehungen nachgeht. Denn an jede Stelle, wo der Onesimus dann hingehen würde, ohne das zu klären, Onesimus, erzähl mal, wer bist denn du eigentlich beim Kennenlernen so? Ja, ich komme eigentlich von dort und so weiter. Aha. Und was hast du gemacht? Ja, ich war Sklave. Naja, und wie bist du da rausgekommen? Ja, ich bin geflohen. Und ich habe was mitgehen lassen. Ey, aber ich habe jetzt eine intakte Beziehung mit Gott. Der hat mir vergeben. Ja, glaubst du nicht, dass die Vergebung, die Gott dir gegeben hat, sich auch niederschlagen sollte und widerspiegeln sollte in deinem Hier und Jetzt? Kannst du doch nicht sagen, alles ist mir vergeben und ich habe eine erneuerte Beziehung zu Gott und mein Leben geht geradeaus und du lässt aber eigentlich deine vergangenen Beziehungen in der Gosse untergehen. Nein, so ist es nicht. In Epheser 4 haben wir es in der Lesung gehört.
dass wenn wir Streit haben, dass die Sonne nicht untergehen soll, dass wir zu unseren Geschwistern hingehen sollen und sagen, hey, es gibt hier was zu klären. Und wir können es klären, weil Gott sich dieser Sache annimmt. So viel an euch ist, schreibt Paulus. Onesimus geht einen gewaltigen Schritt. Paulus hat ihn nämlich schon hingeschickt. Er geht einen gewaltigen Schritt. Philemon muss auch diesen Schritt gehen. Wenn er ihn nicht gehen will, kann Onesimus nichts tun, außer warten und beten. Aber so viel an Onesimus liegt, muss er die Versöhnung herbeiführen. Vers 16. Du sollst ihn nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Moment, Vers 15. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen sollst. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Paulus erwartet von dem Philemon nicht, wenn der Onesimus wieder da ist, dann sag nicht, ich vergib dir und jetzt machen wir einfach weiter, wo wir aufgehört haben. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar Gründe gehabt hat, dass der Onesimus geflohen ist. Paulus fordert eine völlig radikal neue Beziehung zu diesem Mann. Nicht mehr als Sklaven, sondern er soll jetzt Freund sein. Er soll jetzt Bruder sein. Er möchte eine Vergebung, die vollständig ist, die ohne Einschränkung ist, die nicht irgendwann später wieder hochgekramt wird. Und Gott hat die Sünde ins äußerste Meer geworfen und du sollst dir kein Paddelboot basteln und ans äußerste Meer fahren und eine Angel rauswerfen. Nein, Gott hat vergeben, vergib du vollständig. Ich möchte, dass du eine neue Beziehung lebst. Und dann Paulus ist nicht oberflächlich. Paulus sieht den Konflikt und er geht ihn noch tiefer an. Vers 18 bis 19. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Der Konflikt ist da. Da wurde etwas genommen. Da wurde ein Unrecht getan. Und Paulus zeigt seine Liebe zu diesem Mann so stark, dass er sagt, ey, ich spring für ihn ein. Ich bezahle. Ich werde bezahlen. Also mal bei aller Liebe. Wo ist Paulus gerade? Im Gefängnis, ne? In Vers 22 heißt es, zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe und so weiter, wenn ihr betet, dass ich zu euch komme. Bereitet mir eine Herberge. Wenn ich komme, brauche ich eure Hilfe. Denn ich habe nichts. Meine Taschen sind sozusagen leer. Womit soll bitteschön ein Gefangener jetzt hier eintreten? Was soll Paulus geben? Paulus ist aber egal. Paulus sagt, ich will. Ich werde es tun. Wenn du es willst, ich werde alles auf den Kopf stellen. Ich werde diesem Mann helfen. Ich liebe ihn. Liebe ihn auch. Und Philemon, ich möchte dich daran erinnern, zwischen uns gab es auch mal was. Wir hatten auch mal ein Problem. Hörst du von mir? Hörst du von mir, dass ich es dir vorhalte? Ich tue es nicht. Nein, ich bete für dich jeden Tag. Ich danke Gott für deinen Glauben, für deine Liebe. Jetzt nimm diesen Mann um Gottes Willen an. Vers 20 sagt er, ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Hier haben wir es wieder. Paulus möchte, das soll auch mein abschließender Punkt sein, möchte aufzeigen, wie Philemon das jetzt bewerkstelligen soll. Er beginnt und sagt, die Herzen der Heiligen werden durch dich erquickt, bekommen Ruhe. Ganz zu Anfang. Ganz zum Schluss des Briefes sagt er, Philemon, ich möchte, dass mein Herz zur Ruhe kommt. Und in der Mitte sagt er, mein Herz, das ist Onesimus. Philemon, durch dich sind die Herzen der Heiligen erquickt. Erquicke mein Herz. Onesimus, das ist mein Herz. Paulus, er maximiert in jeder Zeit die Verbindung zu diesem Mann Onesimus. Sagt, das ist mein Herz, alles, was mich ausmacht. Und den gebe ich dir. Er war einst unnütz, jetzt ist er aber nützlich. Das ist auch ein Wortspiel, denn Onesimus bedeutet nützlich. Gott möchte im Prinzip diesen Mann zu seiner wahren Berufung führen. Er ist aber nützlich gewesen. Gott hat sein Leben aufgeräumt, hat da Veränderungen geschafft. Er ist mein Herz. Du erquickst doch Herzen. Er ist mein Herz. Erquicke ihn. Aber Philemon, du musst es nicht aus dir herausmachen. Du musst es nicht selber machen. Denn die Aussage von Paulus ist klar. Ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Du musst nicht aus dir heraus lieben, sondern, Vers 5 wieder, aus der Quelle in Christus. Das ist das Zentrum. Und aus diesem Zentrum, aus dieser Kraft, aus dieser Energie, hast du die Möglichkeit, einen Onesimus, der dir Unrecht getan hat, wo du auch zu Recht sauer bist. Aber durch diese Verbindung zu Jesus hast du die Möglichkeit, ihn zu lieben und sein Herz zu erquicken.